The Pioneer Briefing, der Podcast.
Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Donnerstag, der 21. August. Das nenne ich Arbeitsteilung. Russland kämpft gegen die Ukraine, Israel kämpft gegen die Hamas und Deutschland kämpft mit sich selbst. Es gibt außer mir offenbar nur einen, der mit dem Ergebnis des Washingtoner Gipfels ganz zufrieden war, und zwar der hier.
Meine Erwartungen sind eigentlich nicht nur getroffen, sondern übertroffen worden, was dieses Treffen heute betrifft.
Ansonsten eine Welle des Negativismus flutet derzeit die politischen Parteien und die Medien ja sowieso. Bis am Ende alle Reputationserfolge des Kanzlers in Washington zerredet und die Annäherungsversuche Trump-Putin aus Alaska nicht mehr positiv, sondern verdächtig erscheinen. Der wahre Putin, das ist der Terminus von Leuten wie FAZ-Herausgeber Berthold Kohler, der in dem russischen Präsidenten nur den, Zitat,
skrupellosen Diktator
zu sehen vermag. Aus der Frankfurter Schreibstube heraus hat er mit den Methoden der Telepathie eben diesen wahren Putin, wie er schreibt, durchschaut. Dem gehe es nämlich nicht um die Ukraine und auch nicht um die Sicherheitsinteressen Russlands, sondern um Tabula Rasa in Europa.
Putin fürchtet das Vorrücken der Ideen der Volkssouveränität, der Menschenrechte und des Rechtsstaats an seine Grenzen,
schreibt er. Und da er ein Mann sei,
der täuscht, lügt und betrügt,
dürfe man sich auf gar keinen Fall auf ihn einlassen. Frieden ist demnach nur ein anderes Wort für Hinterhalt. Der Weg dorthin sieht aus wie eine Sackgasse. Und wenn der amerikanische Präsident den russischen Amtskollegen mit Handschlag und nicht mit Handschellen begrüßt, ist er für Kohler
Putins Pudel.
Vom journalistischen Kommentar direkt in die politische Arena. Hier sehen wir ja das gleiche Spiel. Der Realpolitiker war zu Zeiten von Brandt, Schmidt und Henry Kissinger als seriöser Vertreter inmitten einer Zunft von Scharfmachern bestens beleumundet. Heute steht der Realpolitiker als der große Naivling da. Wer nach Diplomatie verlangt, gilt als Mensch mit Herz, aber ohne Verstand. Um die Zuversicht auf einen europäischen Frieden im Keim zu ersticken, haben sich offenbar auch SPD-Linke und die Führung der AfD verbündet. Es gilt das Motto: getrennt marschieren, vereint zuschlagen. Denn die Führungsfiguren beider Lager sind sich einig, dass es auf gar keinen Fall eine deutsche Beteiligung an den Sicherheitsgarantien für die Ukraine geben darf. Keine Soldaten, keine Panzer, kein Nichts. Oder, Helge Schneider?
Och nee, lass mal. Nee.
Der geübte Fatalist blickt auf eine Landkarte der Trostlosigkeit, in der hinter dem Tal der Tränen sich das Bergmassiv der verpassten Chancen erhebt. Treten entlang der heutigen Frontlinie in der Ukraine amerikanische Soldaten ihren Dienst an? Tja, dann nennt man es US-Imperialismus. Beziehen hier Soldaten der Bundeswehr ihren Posten, dann spürt man den langen Schatten Adolf Hitlers. Ralf Stegner hat gestern gesagt:
Angesichts des Zweiten Weltkrieges und des deutschen Vernichtungskrieges sind Fantasien über deutsche Bodentruppen nicht angezeigt.
Alice Weidel sieht's genauso. Sie sekundiert via Twitter heute X:
Die Falken in der CDU können es kaum erwarten, deutsche Soldaten wieder an fremde Fronten zu schicken. Diese Kraftmeierei friedensverwöhnter Politfunktionäre ist gefährlich und verantwortungslos.
Da kommt unser FAZ-Herausgeber Berthold Kohler vom Anfang dieses Podcasts doch aus dem Nicken gar nicht mehr heraus. Wenn Realpolitiker wie unser Verteidigungsminister Pistorius über die Beteiligung von Bundeswehrsoldaten in der Ukraine nachdenken, dann tun sie für Kohler nicht ihre Pflicht, sondern stellen, Zitat,
Geisterdivisionen auf.
Wolfgang Ischinger, einst deutscher Botschafter in Washington und anschließend Staatssekretär unter Joschka Fischer, ist ebenfalls Teil der Koalition der Unwilligen. Er vermag gar keine Fortschritte bei den diversen Gipfeltreffen zu erkennen. Außer Spesen nichts gewesen, sagt er.
Die Frage, von Krieg zu Frieden zu kommen in der Ukraine, da würde ich ein ganz, ganz negatives Urteil ziehen. Da würde ich sagen, weder in Alaska noch in Washington sind wir auf dem Weg vom Krieg zum Frieden einen einzigen, konkreten, richtigen Schritt näher gekommen.
Fazit: Unter diesen Bedingungen kann die Zuversicht in Deutschland keine Blüten treiben. Putin macht uns klein, ohne auch nur einen Schuss abzufeuern. In Berlin jedenfalls braucht der Mann nicht einmarschieren. Unseren Kopf hat er doch schon besetzt. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Ich spreche jetzt gleich mit dem ehemaligen deutschen Botschafter in Moskau, mit Rüdiger von Fritsch. Und zwar sprechen wir darüber, wie er auf Putin schaut.
Er will Sieg. Ganz einfach. Er will Sieg.
Unsere Börsenreporterin Anne Schwedt weiß, wie die Konjunktur in den USA läuft. Und wir wundern uns heute Morgen, dass der Film Das Kanu des Manitou von Bully Herbig es in die New York Times geschafft hat. Ja, und dann staunen wir. Staunen über Doro Beer und ihre Mondpläne.
I've always had a fantastic relationship with President Putin, with Vladimir.
Trump mag ihn. Aber mag er den Westen auch? Seit Beginn der Verhandlungen jedenfalls hat die russische Armee ihre Angriffe verstärkt, nicht reduziert. Einer, den das nicht überrascht, ist Rüdiger von Fritsch. Er war von 2014 bis 2019 deutscher Botschafter in Russland. Im Monat seines Amtsantritts überfiel Putin den Donbass und die Krim und verleibte sie der Russischen Föderation ein. Später folgten dann die Abkommen Minsk I und Minsk II. Es ging um einen Waffenstillstand im Osten der Ukraine. Was daraus wurde, ist bekannt. Nichts. Rüdiger von Fritsch, der vor seiner Diplomatenlaufbahn, das war von 2004 bis 2007, Vize des Bundesnachrichtendienstes in Pullach war, warnt. Putin will vor allem eines, sagt er, gewinnen. Er ist ein Mann des Krieges, nicht des Friedens, sagt mein heutiger Gesprächspartner. Hören wir doch mal genau hin, was dieser Mann uns zu sagen hat. Einen schönen guten Morgen, Rüdiger von Fritsch.
Guten Morgen, Herr Steingart.
Es gibt ja sehr unterschiedliche Bewertungen dieser zwei Gipfeltreffen in Alaska und in Washington. Die einen spüren in sich große Hoffnung auf Frieden und die anderen warnen uns davor, dass wir hier nicht dem Putin auf den Leim gehen dürfen. Was ist Ihre Einschätzung?
Wenn wir den Alaska-Gipfel sehen, also das Treffen Trump-Putin, dann kann man ganz nüchtern die Ergebnisse auf den Tisch legen und schauen, wer hat was bekommen. Und da sehen wir, dass Donald Trump Wladimir Putin drei weitreichende Konzessionen gemacht hat. Der hat den ungeheuer aufgewertet durch diesen Gipfel, positioniert sich ein Stück weit inzwischen sogar auf seiner Seite. Er hat zweitens deutlich gemacht, dass er offensichtlich bereit sein wird, den ukrainischen Präsidenten, ich sag mal sehr vorsichtig, zu überreden, Gebietskonzessionen vorzunehmen. Und drittens hat er auf eine elementare Forderung verzichtet, an der wir immer festgehalten hatten, nämlich dass es als Vorbedingung jeder vernünftigen Gespräche einen Waffenstillstand geben muss. Das ist sozusagen auf der Habenseite von Wladimir Putin. Und was auf der Habenseite von Donald Trump? Also sofern da nicht jetzt noch große Überraschungen kommen, nichts, gar nichts. Wladimir Putin hat keinerlei Zugeständnisse gemacht und hält an seinen alten Positionen fest.
Aber steht nicht auf der Habenseite von Trump und des Westens die Tatsache, dass überhaupt über Frieden gesprochen wird, über ein Ende des Krieges, dass das vermeintliche Kriegsziel, die Einnahme der Ukraine in Gänze, zumindest mal rhetorisch jetzt nicht mehr auf der Tagesordnung steht, sondern wir sprechen über ein Einfrieren des Frontverlaufes und wir sprechen über Territorialgebiete, die dann überreicht werden sollen, die, ja, die nicht schön sind, aber das bedeutet nicht, dass die Ukraine weggegeben wird.
Eine diplomatische Lösung ist selbstverständlich die wünschenswerte und die wir versuchen sollten anzustreben. Nur, das wird seit 3,5 Jahren versucht, sogar vor Beginn des Konfliktes. Denken wir mal zurück. Sämtliche westlichen Führer sind damals nochmal nach Moskau gereist. Wir sehen Bundeskanzler Scholz, der sich von Putin wenige Tage vor Beginn der Aggression versprechen lässt, er hat keinen Krieg vor. Und seither, wie viele Versuche hat es gegeben? Der UNO-Generalsekretär ist mit leeren Händen nach Hause gekommen. Indien hat es nicht geschafft, Südafrika hat es nicht geschafft, der Vorsitzende der Afrikanischen Union, Indonesien hat es nicht geschafft, der brasilianische Präsident, der Westen hat alle möglichen Versuche unternommen. Und insbesondere, und das zeigt die Dramatik der Situation, hat es jenes Land nicht vermocht, diesen Konflikt zu beenden, von dem man es am ehesten vermuten könnte, China. China hat selber einen Plan vorgelegt. China hat den inzwischen zweiten Beauftragten für die Lösung des Konfliktes. Und wenn selbst China es nicht schafft, auf diplomatischem Wege diesen Konflikt zu lösen, hat das ganz offenkundig einen Grund, nämlich, dass einer nicht bereit ist zu einer friedlichen Lösung.
Aber er begibt sich doch zumindest mal auf den Weg. Wir haben zwei Gipfeltreffen gesehen. Ein drittes, wahrscheinlich in Budapest, ist in Vorbereitung. Erstmals wird überhaupt akzeptiert, dass Selenskyj und Putin, wenn man so will, auf Augenhöhe sich begegnen. Sind das nicht in einer bis vor drei Wochen völlig verfahrenen Situation doch zumindest mal Zeichen von Hoffnung?
Seit Beginn der Präsidentschaft von Donald Trump haben wir ständig die Hoffnung, es passiere etwas. Und die Realität ist, 8 Monate später hat Donald Trump nichts Ernsthaftes unternommen, um irgendetwas wirklich zu bewegen. Wir sehen nicht, dass sich irgendetwas ereignet hat. Wir sehen nicht, dass es eine Bewegung der russischen Seite gegeben hat, weil es eine elementare Fehlannahme gibt auf amerikanischer Seite und leider auch vielfach bei uns in der Öffentlichkeit, nämlich die Vermutung, Wladimir Putin wolle Frieden. Er denkt anders als wir.
Aber was will er dann?
Er will Sieg. Er will Sieg, ganz einfach. Er will Sieg. Und er hat noch einmal unmittelbar vor dem Gipfel in Alaska ausbuchstabiert, was die Bedingungen sind. Seine Administration hat noch einmal wiederholt, was die Voraussetzungen sind für eine Lösung, nämlich, so hieß es dort, jene Bedingungen, die Wladimir Putin von Anfang an formuliert hat. Und das ist, die Ukraine gibt Teile ihres Territoriums auf. Die Ukraine muss einen NATO-Beitritt aufgeben. Die Ukraine muss sich entmilitarisieren, neutralisieren, entnazifizieren. Die westlichen Sanktionen sollen aufgehoben werden, bevor man überhaupt redet und. Und was wir jetzt sehen, wenn wir genau zuhören, was in Moskau gesagt wird dieser Tage, ist more of the same. Das Gleiche weiter. Lavrov sagt, ja, kann man überlegen, das auf ein anderes Niveau zu heben, aber das bedarf sorgfältiger Vorbereitung. Und das ist zumindest, Stand heute immer, jenes Vertändeln, das wir seither erleben und wir sehen, wie erfolgreich und geschickt Wladimir Putin mit dem amerikanischen Präsidenten umgeht.
Aber dann erklären Sie mir nochmal, was Sie glauben, was ist das Ziel von Putin? Gibt es Ziele, die über die Ukraine hinausgehen, die Europa, die Deutschland, die uns betreffen, die womöglich die freie Welt in dem Teil westlich und südlich der ehemaligen Sowjetunion betreffen?
Dafür müssen wir gar nicht spekulieren. Da reicht es, auf russische Aussagen und Forderungen zu schauen, die die russische Regierung uns schriftlich gegeben hat. Im Dezember 2021 hat die russische Regierung in Washington und in Brüssel Forderungen vorgelegt, immer so mit der Ansage, Klammer auf, wenn ihr das nicht macht, greifen wir die Ukraine an. Also Februar ist der Angriff, im Dezember wurde das vorgelegt, da kam es zu hektischen Verhandlungen darüber, aber Russland war längst entschlossen, diesen Krieg zu führen. Und in jenem Forderungskatalog waren nicht nur die bereits skizzierten Maximalforderungen hinsichtlich der Ukraine enthalten, sondern überdies die Forderung, dass die NATO entgegen Verabredungen, die wir mit Russland getroffen haben, sich selbst militärisch an ihrer Ostflanke schwächt und jenseits davon die Amerikaner ihren nuklearen Schutzschirm über Europa zurückziehen. Das stand in den russischen Forderungen. Und wenn Russland heute sagt, es gelten weiter die Forderungen, die Präsident Putin formuliert hat, dann ist all das weiter auf dem Tisch. Und das ist von daher keine herbeigeredete Gefahr oder so. Das hat Russland uns schriftlich gegeben.
Also wer ist Putin für Sie?
Zunächst mal, wenn Sie auf den Punkt bringen wollen, ein sowjetischer Geheimdienstoffizier mit allem, was dazugehört. Und vor allem einer Denkart und Mentalität eines Geheimdienstoffiziers, der, auch das ausweislich von wiederholten Äußerungen von ihm, sich ständig bedroht und umstellt sieht und Angst hat vor einer NATO, die wirklich an ihrer Ostflanke sehr überschaubar aufgestellt ist oder war vor Ausbruch dieses Konfliktes, deren Truppen nur auf eigenem Gebiet stehen, die sich im Übrigen überhaupt erst nach Osten ausgeweitet hat, nachdem Russland sich mit seinem Schutzbündnis, dem Vertrag über kollektive Sicherheit, 1992 schon nach Westen ausgedehnt hatte, also einem rein auf Defensive angelegten Verteidigungsbündnis bedroht sieht. Und jemand, und das ist wichtig, um zu verstehen, aus welchem Motiv er handelt, der unter dem Zusammenbruch nicht so sehr der Sowjetunion, sondern des alten russischen Reiches leidet, das 1992 implodiert. Und der in seinem Denken nicht zulässt, dass dies möglicherweise die Sowjetunion, Russland selbst verschuldet hat, sondern dass es irgendwie das Ausland gewesen ist. Und das war natürlich objektiv eine Schwächung. wenngleich ich immer sagen würde, eine selbstverschuldete, und die will er nun wettmachen. Nachdem es ihm, seitdem er Präsident ist, seit 1999, nicht gelungen ist, dies auf klassischem Wege zu tun, mit politischem Einfluss, mit wirtschaftlichem Erfolg, greift er zum letzten Instrument, dem er hat, dem großen Hammer, und haut auf den Tisch. Das ist leider, verkürzt gesagt, die Situation, in der wir sind.
Das heißt aber, Trump, aber dann in gewisser Weise auch Friedrich Merz, die sich ja was zugute halten auf das, was ein gut Teil der Öffentlichkeit und ich auch als Fortschritt erlebt haben. Das würde heißen, diese beiden sind für Sie naive Politiker.
Nein, überhaupt nicht. Also da muss man mich einen ganz großen Unterschied machen. Die schrecklichen Fehler werden vom amerikanischen Präsidenten und seiner leider inzwischen sehr schlechten Diplomatie gemacht. Die amerikanische Diplomatie war immer sehr gut. Aber gegenwärtig erleben wir das Gegenteil mit bizarren Fehlannahmen. Also nehmen Sie nur den Außenminister, der sagt, ich weiß, Putin will Frieden. Wir sprachen schon drüber. Putin will keinen Frieden, er will Sieg. Und die Europäer hingegen machen aus einer für sie ungeheuer schwierigen Situation das Beste. Denn wir erleben im Lauf von 3,5 Jahren zum zweiten Mal, dass ein großer internationaler Führer die Spielregeln aufkündigt. Also damals, dass Putin das Schachbrett umwirft, und jetzt, dass Trump sagt, also alle Verabredungen über die Gemeinsamkeit des Freien Westens, die gelten nicht mehr. Und ich werde hier sprunghaft nur auf meine Interessen bedacht sein. Und unter diesen schwierigen Umständen haben die Europäer das Richtige gemacht. Nämlich versuchen, Donald Trump noch irgendwie bei der Stange zu halten. Es gibt so einen alten Satz in der Diplomatie, den man jetzt durchaus in übertragenem Sinne hier anwenden kann. Diplomatie ist das Streicheln der Bulldogge, bis der Maulkorb fertig ist. Ja, also sozusagen versuchen, Trump dabei zu halten, bis man zu einem ehrlichen, vernünftigen, gerechten Friedensschluss für die Ukraine gekommen ist. Und ihn immer wieder zu versuchen, zu überzeugen, das wären die richtigen Bedingungen. Das hatten wir mal verabredet. Darauf musst du achten, auch im eigenen Interesse. Lass dich nicht täuschen von Putin etc. Ich finde, die Europäer machen es gut und richtig, unter schwierigen Umständen.
Was ist Ihre Prognose? Wo stehen wir in 3 Jahren?
Das hängt entscheidend davon ab, wie wir auf die russische Aggression weiter reagieren. Wir haben es in der Hand. Wir haben die Möglichkeit in der Hand, durch entschlossenes Handeln, indem wir dreierlei tun, die Situation zu unseren Gunsten zu wenden. Dreierlei heißt, erstens die Ukraine zu unterstützen. Zweitens entschlossen und notfalls noch entschlossener gegen Russland mit Sanktionen und anderen Maßnahmen vorzugehen und Wladimir Putin an die Grenzen seiner Möglichkeiten zu bringen. Denn in seiner Logik ist er dann an dem Punkt, wo er abwägen muss. Riskiere ich, weil mir die Mittel drohen auszugehen, meine Macht zu Hause zu gefährden? Das in seiner Logik ist der Punkt, wo er kompromissbereit ist. Und das Dritte, was wir zu leisten haben, ist, dass wir Europäer unsere eigene Sicherheit in der Lage sind zu schützen. Das müssen wir entschlossen aufbauen, weil wir leider gegenwärtig nicht darauf setzen können, dass die Amerikaner es dauerhaft gewährleisten.
Herr von Fritsch, dann bedanke ich mich für diese Lageanalyse, auch wenn ich da wenig Zuversicht entdeckt habe. Aber Sie sagen ganz viel Realitätssinn. Vielen Dank dafür.
Sehr gerne, Herr Steigert.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Na, da sind natürlich die Zahlen von den großen Einzelhändlern immer gute Konjunkturindikatoren. Und damit ab nach New York zu unserer Börsenreporterin Anne Schwedt. Einen wunderschönen guten Morgen, Anne.
Guten Morgen, Gabor.
Anne, der US-Einzelhändler Target hat jetzt Zahlen vorgelegt. Also sag uns, halten die Amerikaner ihr Geld zusammen oder sind sie in Kauflaune?
Also die neuen Zahlen bei Target zeichnen da ein gemischtes Bild. Zwar hat der Einzelhändler die Erwartungen der Wall Street beim Umsatz und Gewinn leicht übertroffen, aber beim Kundenverhalten bleibt die Zurückhaltung klar spürbar. Der Umsatz ging im Vergleich zum Vorjahr zurück und die so wichtigen vergleichbaren Umsätze sanken um 1,9%. Store-Besuche und Online-Transaktionen waren rückläufig und die Kundenausgaben pro Einkauf gingen ebenfalls leicht zurück. Die Umsätze legten zwar im Quartalsverlauf leicht zu und digital konnte Target mit einem Plus von 4,3 Prozentpunkten. Das reicht aber nicht, um die Rückgänge im klassischen Ladengeschäft auszugleichen. Auch der Margendruck bleibt ein Problem. Hohe Abschreibungen, Preissenkungen und Schwächen in margenstarken Kategorien wie Mode oder Home und Living drücken auf die Profitabilität. Zusätzlich kämpft Target weiter mit den Folgen erhöhter Zölle und hat zuletzt eine wichtige Beauty-Partnerschaft mit Ulta gekündigt. Target will jetzt vor allem den Wiedererkennungswert der Marke schärfen, das Einkaufserlebnis verbessern und Technik gezielt für mehr Effizienz einsetzen. Also man kann sagen, ja, die Amerikaner geben ihr Geld aktuell eher vorsichtig aus, vor allem bei Nicht-Lebensmitteln. Das trifft Target stärker als einige Wettbewerber und hinterlässt natürlich auch an der Börse seine Spuren. Die Aktie fiel um 6,3%, Gabor.
Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
Na, dass ein deutscher Klamauk-Film das amerikanische Feuilleton beschäftigt.
Der Bruder muss jetzt sehr stark sein.
Ja, aber Haji, mein Bruder, schnell drücken. Mein, das ist vielleicht eine Überraschung.
Du, mit dir habe ich ja überhaupt nicht gerechnet. Du, ich habe ja nicht aufgeräumt. Und wer ist überhaupt der gute Sinn, der junge Mann, den du mir da mitgebracht hast? Magst du uns nicht einmal vorstellen?
Ja. Der Schuh des Manitou lebt nämlich weiter. Jetzt heißt der Nachfolgefilm Das Kanu des Manitou und ist auf der großen Kinoleinwand zu sehen. Der neue Film hatte einen guten Kinostart, sicherte sich Platz 1, zumindest mal in Deutschland, 800.000 Besucher in den ersten 4 Tagen. Dass dieser Film hier ein Hit werden würde, das verwundert nicht. Sein Vorgänger ist immerhin einer der erfolgreichsten deutschen Filme der Nachkriegszeit. 65 Millionen Euro Umsatz hat der Schuh des Manitou eingespielt. Mehr als 11,5 Millionen Menschen sahen ihn damals im Kino. Tja, das hat die New York Times neugierig gemacht. Man widmet sich jetzt also diesem Kultfilm und zwar auf der Startseite des New York Times Kulturressorts. Der amerikanische Autor des Artikels erklärt seinen Lesern das Phänomen Karl May, denn ohne Karl May kein Schuh des Manitou. Von dort ist man übrigens schnell auch bei Winnetou zurecht, denn Winnetou, ja, der war nicht lustig, aber großartig. Allein die ersten Winnetou-Filme von 1963, da haben 10 Millionen Zuschauer zugeschaut. Legendär Pierre Brice als Winnetou und Lex Barker als Old Shatterhand.
Mein Bruder. Mein Bruder.
Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht?
Na, dass wir Deutsche zwar als Touristen schon den ganzen Erdball besucht haben, aber es Orte gibt, da waren wir einfach noch gar nicht.
It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Auf dem Mond, da waren die Amerikaner schon 1969, als die Apollo 11 auf dem Erdtrabanten landete und Neil Armstrong seine ersten Schritte auf außerirdischem Boden tat. 56 Jahre später schielt nun auch Deutschland in Richtung Mond, zumindest mal unsere Forschungsministerin Dorothee Bär von der CSU. Sie postet auf Instagram jetzt ein Foto von sich und dem Mond mit der ganz klaren Botschaft: Wir wollen auf den Mond. Aber warum eigentlich? Der Mond, so schreibt sie auf Instagram, würde von Experten längst als 8. Kontinent betrachtet. Man dürfe den Weltraum auf keinen Fall den autoritären Staaten und auch nicht den Tech-Milliardären der USA überlassen. Da der Orbit immer wichtiger sei für die kritische Infrastruktur, zum Beispiel die Satellitenkommunikation. Naja, Dorobert ist auch keine einsame Mondenthusiastin, denn das Ganze ist im Koalitionsvertrag von Schwarz-Rot festgeschrieben. Dort heißt es:
Astronautische Weltraummissionen inspirieren die nächste Generation zu Höchstleistungen. Wir streben an, dass eine deutsche Astronautin oder ein deutscher Astronaut im Rahmen einer internationalen Mission zum Mond fliegt.
Nach Bürgergelddebatte und Steuererhöhungsfantasien von Lars Klingbeil endlich mal eine positive Vision. Wenn's soweit ist, tja, dann muss Mike Oldfield, heute 72 Jahre alt, unbedingt noch mal ran. Moonlight Shadow könnte das Lied für unser deutsches Kontrollzentrum sein. Unser Cape Canaveral heißt Darmstadt. Ich wünsche Ihnen einen intergalaktischen Start in diesen neuen Tag. Bleiben Sie mir gewogen und freuen Sie sich mit mir auf meine Kollegin Chelsea Speaker morgen hier in der Früh zum Weckdienst des Pioneer Morning Briefing. Es grüßt Sie auf das Herzlichste, Ihr Gabor Steingart.